Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Natürlich waren sie in aller Munde und in allen Medien, aber nur die Tageszeitung würdigte den grandiosen Titelgewinn der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft auch im Kulturteil, genauer in der Taz 2, zuständig für Medien und Gesellschaft. Der Taz-Autor Jonas Kähler betonte, dass die deutschen Basketballer eigentlich gar nicht für Deutschland gespielt hätten und schon gar nicht für nationalen Stolz. Deshalb die barsche Überschrift: Kein Korb für Deutschland. Wir meinen, ein bisschen schwarz-rot-goldener Stolz war durchaus erkennbar. Aber egal, feiern wir mit der Taz noch einmal die famosen Jungs. Dieses Team ist einfach so geil. Das geht so weit über den Court hinaus, sagte Franz Wagner nach dem Finale. Das sind alles Brüder. Bei der Ehrung des All-Star-Teams trug Wagner das Trikot seines wirklichen Bruders Moritz, der das Turnier mit einem Kreuzbandriss verpasste, in der Videoschalte aus Kalifornien in diesem Moment aber zu Tränen gerührt war. Dass ein komplettes Team die Verbindung zueinander derart betont, ist im sonst so von individuellem Konkurrenzkampf und ego-getriebenen Leistungssport selten. Doch gerade die Gruppendynamik, die Chemie zwischen den Spielern, zeichnen diese Mannschaft aus und machen sie zu einem der ganz großen Teams der Sportgeschichte. Jonas Kähler in der Taz. Und nun müssen wir vom Erfreulichen zum Unerfreulichen kommen, das auch in der vergangenen Woche die Feuilletons regierte. In der Süddeutschen Zeitung erklärte der Zeithistoriker Timothy Garten-Esch, er sei nach einer Reise in die Vereinigten Staaten mit einer klaren Schlussfolgerung nach Europa zurückgekehrt. Die amerikanischen Demokratinnen und Demokraten, und damit meine ich die Anhänger der Staatsform, nicht die Mitglieder der gleichnamigen Partei, haben noch 400 Tage Zeit, um damit anzufangen, die Demokratie der USA zu retten. Wenn die Zwischenwahlen im Herbst 2026 einen Kongress hervorbringen, der beginnt, Präsident Donald Trump einzuhegen, bleiben weitere 700 Tage, um eine friedliche Übergabe der Exekutivgewalt vorzubereiten, die einzige Möglichkeit, die Zukunft dieser Demokratie zu sichern. Hysterische Übertreibung? Das würde ich sehr gerne glauben. Aber während meiner 7 Wochen in den USA war ich jeden Tag erschüttert von der Geschwindigkeit und der brutalen Vorgehensweise Trumps bei seinem Angriff auf die vermeintlich gefestigten Normen der amerikanischen Demokratie. Und davon, wie schwach und verzweifelt sich der Widerstand gegen diesen Angriff darstellte. Timothy Garten-Esch in der SZ. Zu den brutalen Methoden des US-Präsidenten zählt der Druck auf missliebige Medien. Angesichts der Absetzung des Trump-Kritikers Jimmy Kimmel durch den Sender ABC betonte Michael Hanfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Liste der Verlustmeldungen wird immer länger. Jeff Bezos ruiniert die Washington Post. Fox News verbreitet in Trumps Sinne die größten Lügen. Das Wall Street Journal und die New York Times werden niedergeklagt. Das ist die Methode der Gleichschaltung, mit der Viktor Orban oder Recep Tayyip Erdogan in ihren Ländern unabhängige Medien erledigt haben. Jeder Einzelne, der seine Stimme erhebt, wird nicht nur mundtot gemacht, sondern kriminalisiert. Die Cancel Culture, die die Linke kultiviert hat, machen Trump und seine Anhänger zum Gesetz. Tatsächlich könnten wir mit Artikeln über die Trumpschen USA eine mehrstündige Presseschau beklemmend ausfüllen. Wir schließen diesen Komplex aber mit den Worten des Historikers Heinrich August Winkler in der FAZ. Ich glaube, so Winkler, dass trotz aller Untaten und Fehlentwicklungen das normative Projekt des Westens im Kern unbeschädigt geblieben ist. Trump und der Trumpismus werden nicht das letzte Wort der amerikanischen Geschichte sein. Vom politischen Schurken zum Schreibtischmörder, von Trump zu Putin. In der Frankfurter Rundschau stellte sich die Historikerin Anne Applebaum der Frage, ob es Putin gelingen könne, den Widerstand der Ukrainer zu brechen. Nein, entgegnete Applebaum, auch wenn man in Westeuropa Mühe hat, das zu verstehen, die Ukrainer und Ukrainerinnen haben gar keine Wahl. Wenn sie aufhören zu kämpfen, werden sie erobert und dann sterben oder leiden sie trotzdem. In den jetzt schon besetzten Gebieten der Ukraine verhalten sich die Russen wie die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg in Polen. Sie haben ein Terrorregime errichtet, mit Massenverhaftung, Konzentrationslagern, Folterung. Das würde in der ganzen Ukraine geschehen, falls Putin den Krieg gewinnt. Ein Applebaum in der FR. Und der Gaza-Konflikt? Sonja Zikri behauptete in der SZ nach der Lektüre des Buches »Der 8. Oktober«, auch die israelische Starsoziologin Eva Illouz scheitere daran, die Verwundungen beider Seiten zusammenzudenken. Dass Illouz Israel, Zionismus und Juden fast gleichsetzt und damit praktisch jede politische Kritik zum Antisemitismus macht, ist nur das eine. Dass sie für die inzwischen über 60.000 toten Palästinenser nur ein paar Nebensätze hat, aber wieder und wieder Mitleid gegenüber den jüdischen Opfern einklagt, befremdet mindestens ebenso. Irgendwann behauptet Illouz, der Zionismus sei von Grund auf antirassistisch gewesen, weil er eine Reaktion auf Verfolgung und Hass darstellte. Als könne eine Nationalbewegung, die die eigenen Leute schützt, sich nicht gegen andere richten. Scharfe Kritik an Eva Illouz von Sonja Zekri in der SZ. Und das titelte angesichts des Gesamtschlamassels die Wochenzeitung Die Zeit. Nie hat er so gefehlt wie jetzt. Gemeint war Albert Einstein, dessen letzte große Liebe Johanna Fantova die Gespräche mit dem Physiker in Notizen festgehalten hat, nun veröffentlicht im Heine Verlag. Der Wert dieser Protokolle, betonte Marlene Knobloch, liegt weder in den erotischen noch in den skurrilen Details aus Einsteins Privatleben. Sie liegt in Einsteins einzigartiger Rolle als Weltintellektueller. Politisch bin ich immer noch ein feuerspeiender Vesuv, sagt er eines Abends zu Johanna Fantova. Einstein wusste um die Zerbrechlichkeit der Zivilisation. Nun, zu dieser Erkenntnis kommen derzeit auch Menschen, die mit der Relativitätstheorie ihre Schwierigkeiten haben. Dennoch, oder gerade deshalb, bleibt eine Parole plausibel, die der SZ als Überschrift diente. Nicht verstecken, nicht verzagen.